Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz und wir würden uns über eine Bewertung von Ihnen freuen.
Und bis jetzt waren Sie ja wirklich gut zu uns. 4,5 von 5 Sternen, das ist fast schon perfekt. Und das ist die Bewertung, die Sie, liebe Hörer, dem Podcast zu dieser Sendung gegeben haben. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Also nicht über unsere Bewertung, die wollen wir nur dankend zur Kenntnis nehmen, sondern über Online-Bewertungen generell, die mittlerweile zur Währung im Netz geworden sind und die für Online-Anbieter von Dienstleistungen oder Waren einen wichtigen, ja sogar überlebenswichtigen Faktor darstellen.
Außerdem wollen wir, wenn wir das überlebt haben, uns mit dem NSA-Untersuchungsausschuss beschäftigen und werden mit Anne Roth sprechen, die als Referentin für den Ausschuss arbeitet.
Und wir werden heute Zeugen einer seltsamen Transformation. Wir erleben, wie sich unser Kollege Christian Schiffer vom reflektierten Pazifisten zu einer alles vernichtenden Zerstörungsmaschine verwandelt und das nur wegen eines Computerspiels.
Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Entspannung. Die gibt es zu dieser düsteren Jahreszeit in passender Netzmusik. In der ersten Hälfte werden wir in Bittersüßigkeiten schwelgen. In der zweiten gibt es dann ein fröhliches Aufmunterungsprogramm.
Und wir beginnen mit Jeremy Mullins aus Florida, der unter dem leicht irreführenden Namen Optimist Park firmiert. Passender zum Track Hydrodynamics sind da schon der Titel der zugehörigen Maelstrom EP und das dazugehörige Cover, eine regennasse Fensterscheibe.
Auf der Bandcamp-Seite zur EP lässt Mullins lapidar verlauten, es scheint, ich bin am Leben. Das ist wahrscheinlich so eine Art Minimaloptimismus. Mal gucken, wie der sich anhört.
Thank you.
Breitband Topic.
Top IBA, netter Kontakt, gerne wieder. Das ist nicht nur ein einfacher Satz, mit dem ein Nutzer des Auktionsportals den anderen bewertet. Dieser Satz ist mittlerweile ein eigenes Meme, den es sogar auf T-Shirts zu kaufen gibt. Dieser Satz zeigt, Bewertungssysteme gehören mittlerweile zum Netz wie Links, Likes und Retweets.
Naja, und bewertet wird alles. Restaurants, Dienstleistungen, Produkte und zwar mit Sternen, mit Daumen, mit Herzen und meistens von 1 bis 5. Diese Art der Bewertung ist in vielen Bereichen etabliert und folgt auch eigenen Ritualen, die nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. Nicht wahr, Markus? Ich weiß, du hast da eine Geschichte erlebt.
Ja, das war noch sozusagen zu Anfangszeiten von eBay, wo es bei eBay nur 3 Bewertungsarten gab, nämlich negativ, neutral und positiv. Und ich bin da sehr pragmatisch rangegangen und dachte so, okay, negativ ist es halt, wenn alles nach Plan verlaufen ist und wenn sozusagen, wenn es extraordinär freundlich und super war, dann gibt man eine positive Wertung und habe also neutral vergeben und bekam eine wütende Mail von dem Anbieter bei eBay, warum ich denn neutral und ob irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre und habe so gelernt, man muss, das ist die, sozusagen die sozial, das sozial erwünschte Verhalten, immer die bestpositivstmögliche Bewertung geben. Das musste ich aber erst sozusagen hart lernen.
Und hast du diese Lehre beherzigt?
Ich bewerte seitdem weniger.
Ah, okay, verstehe. Aber auch wenn du es weniger machst, viele machen es und deshalb sind Bewertungen wichtig. Sie sollen Orientierung für andere Kunden bieten. Sie sind auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Anbieter, für die eben ein guter Online-Ruf, wie du ja auch erfahren hast, überlebenswichtig sind. Denn nicht nur Kunden nehmen Abstand, wenn etwas oder jemand schlecht bewertet wird. Bei vielen Anbietern beeinflusst das auch die Anzeige in den Suchergebnissen. Wer gut bewertet wird, steht oben. Wer schlecht bewertet wird, der verschwindet sozusagen im Nirvana der Unauffindbarkeit. Im Netz.
Und das kann natürlich Auswirkungen haben, die auch global sind. Zur Auswirkung dieses Bewertungssystems, also das wir alle benutzen, immer wieder auf Wirtschaft und Gesellschaft, forscht Professor Dr. Stefan Sell an der Hochschule Koblenz im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, wie echt und zuverlässig diese Bewertungen eigentlich sind, die online so abgegeben werden.
Also die Frage der Zuverlässigkeit ist in der zumindest wissenschaftlichen Forschung natürlich umstritten. Es gibt allerdings mittlerweile relativ gesicherte Schätzwerte, die allerdings abweichen, je nachdem, wen Sie da im Blick haben. Also die Forschung sagt uns mittlerweile, dass etwa 20-30% der Bewertungen, die wir haben bei den Bewertungsportalen, bei etablierten Produkten, gerade auch im, zum Beispiel im Bereich Hotel, spielt das ja eine große Rolle, 20-30% dieser Bewertungen sind falsch beziehungsweise gekauft. Da muss man auch noch mal genauer hingucken auf diesen Unterschied. Die Anbieter der Bewertungsplattform selber geben selber eine Quote von 1-5% an, also wesentlich niedriger, verständlicherweise. Die wollen natürlich nicht, dass dieser negative Aspekt hervorgehoben wird. Aber die Nutzer selber, die Internetnutzer selber in allen uns vorliegenden Studien bewegen sich in einem Bereich von über 30-40%, wo die Leute sagen, also sie gehen bei zahlreichen Bewertungen davon aus, dass die nicht korrekt sind.
Wie haben Sie das herausgefunden? Haben Sie die User gefragt?
Also es gibt Studien, die mit dem Instrument der Befragung gearbeitet haben, vollkommen richtig. Man hat die Leute, die Internetnutzer befragt, man hat die Anbieter von Plattformen befragt. Es gibt eine Studie, die aus Deutschland von der Fachhochschule Worms, die sich zum Beispiel mit den Hotelplattformen beschäftigt hat. Die spielen ja eine ganz, ganz große Rolle. Das zeigt auch übrigens die Verschiebung der Verhältnisse. Denn mittlerweile ist es so, dass für fast 100%, nämlich 97% derjenigen, die Hotels buchen, sind die Bewertungen der Hotels ein wichtiges, teilweise entscheidendes Kriterium. Und auch die wirtschaftlichen Folgen sind nicht zu unterschätzen. Wir wissen beispielsweise, dass 75% der Hotelbuchungen im Geschäfts-, aber auch im Privatbereich mittlerweile über direkt oder indirekt über Hotelbewertungen generiert werden. Und das können Sie natürlich nur über sozusagen Befragungen machen. Es gibt eine zweite Quelle, die finde ich sehr interessant. Man hat gesehen in den letzten Jahren, es gibt eine ganze neue Industrie an Unternehmen, die bieten das an, was wir jetzt hier mal als Fälschung bezeichnen wollen und müssen. Also wo sie kaufen können, beispielsweise Hotelbewertungen oder andere Bewertungen, da gibt es sogar klare Preise, nämlich etwa 5 Euro kostet eine gekaufte Bewertung. Wenn Sie Twitter-Follower für ein bestimmtes Unternehmen haben wollen, zahlen Sie zwischen 8 und 17 Cent je Anbieter. Und bei richtigen Web-Kommentaren, da ist eine große Preisspanne zwischen 5 und 500 Euro, je nach Umfang und Intensität.
Wieso sind aber, Sie haben es ja erwähnt, die Unternehmen abhängig von diesen Bewertungen, wenn wir doch wissen, dass offenbar ein Drittel davon gefälscht ist?
Die Kunden gehen davon aus, dass sozusagen die große Menge am Ende eine Annäherung an die Wirklichkeit des Anbieters ermöglicht. Das ist zum Beispiel interessant, dass bei Hotelbuchungen wissen wir das, dass der durchschnittliche User nicht nur die ersten 2, 3 Bewertungen sich anschaut, sondern er schaut sich im Durchschnitt mindestens 20 Bewertungen an. Und interessant ist auch quasi eine eigene Kontroll- oder Korrekturfunktion bei den Usern. Viele User sagen, wenn beispielsweise positive Beiträge gerade am Anfang einer Seite überwiegen, dann gucken sie sich ganz bewusst diejenigen an, die zum Beispiel nur 1 oder 2 Sternchen verteilt haben. Also die gehen, ob jetzt wie gesagt bewusst oder unbewusst, davon aus, dass sich im Durchschnitt trotz des Anteils an gefälschten Meldungen oder Kommentaren, Bewertungen, dass sich im Durchschnitt das Ganze irgendwie ausmängelt.
Ist das denn so, dass die User dann auch wirklich das durchschnittlich betrachten? Also ein Kommentar, der positiv ist, wiegt ein Kommentar, der negativ ist, auf? Oder gibt es ein anderes Verhältnis?
Ich sag mal immer plakativ 10 zu 1. Was meine ich damit? Wir wissen, dass sozusagen eine negative Kommentierung oder Bewertung hat das Gewicht wie 10 positive. Sie können sich das aus einem Beispiel oder an einem Beispiel aus der analogen Welt deutlich machen. Wenn Sie eine Arztpraxis haben und die Leute sind zufrieden und da gibt es jetzt einen oder eine, die unzufrieden ist, die erzählt das in ihrem Bekanntenkreis weiter, dann brauchen sie im Prinzip 10 Leute, die positive Erfahrungen mit ihrer Arztpraxis gemacht haben, damit sie das Gewicht oder die Folgen dieser einen negativen Bewertung gleichsam wieder kompensieren können. Und das pflanzt sich leider auch in der digitalen Welt fort, ob nun in der Größenordnung oder etwas niedriger, sei mal dahingestellt. Das bedeutet aber auch, natürlich, Sie können zum Beispiel einen Anbieter, ich sage das jetzt mal ganz deutlich mit negativem Unterton, Sie können einen Anbieter auch kaputt machen, Sie können ihn vielleicht sogar zerstören, wenn Sie beispielsweise bewusst negative Kommentare oder mehrere negative Kommentare einsetzen.
Da lege ja die Versuchung nahe, sich dem vielleicht lieber zu entziehen, aber können es sich Anbieter überhaupt erlauben, nicht an Bewertungsportalen teilzunehmen?
Nein, gerade in immer mehr Dienstleistungsbereichen und vor allem auch in immer mehr Produktbereichen, die, wo man vorher recherchiert im Internet, was ist das für ein Produkt, wie ist das bewertet, da ist es für die Anbieter zunehmend unmöglich, sich diesen Systemen zu entziehen. Das geht sogar hinein in Bereiche, an die der normale Mensch vielleicht gar nicht so denkt. Wir haben ja beispielsweise auch in Deutschland eine sehr große Plattform, die heißt myhammer.de. Da werden Handwerksdienstleistungen vermittelt und dort ist ein großes Problem der Anbieter, dass wenn sie 1 oder 2 negative Bewertungen haben, dass dann ihre Aufträge einbrechen. Das kann man auch empirisch nachweisen. Das heißt also, die Anbieter dort zum Beispiel, die Handwerker, werden massiv unter Druck gesetzt, alles zu tun, um zu verhindern, dass sie eine negative Bewertung bekommen. Aber das zeigt, dass wir hier an einer ganz brisanten Entwicklungsschwelle sind.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass das eine neue demokratische Form ist, wie Qualitätsstandards ausgehandelt werden, abseits von staatlichen Behörden?
Eigentlich würde meine Antwort hier lauten, unbedingt. Das Problem ist natürlich nur, dass staatliche Regulierung, so wichtig und notwendig sie ist, diesen neuen Trends, diesen neuen Entwicklungen zwangsläufigerweise immer hinterherläuft und hinterher hinkt. Ich glaube, wir sollten, aber wenn es ein Ratschlag sein soll, dann müsste man der Politik sagen, konzentriert euch auf das Nachdenken über Mechanismen, wie man den Missbrauch, den kaufbaren Missbrauch dieser Bewertungsportale, wie man den eindämmt. Und man muss, glaube ich, auch darüber nachdenken, also dass die Anbieter, je stärker die davon existenziell abhängig werden, wie Leute sie beurteilen, dann muss man den Anbietern auch geregelte Chancen eröffnen, sich auch zu wehren. Und das heißt, da hängen ganze wirtschaftliche Existenzen dran. Aber ich muss an dieser Stelle zugestehen, da ist die Regulierung, die Politik, die Wirtschaftspolitik gleichsam noch in einem embryonalen Zustand.
Vielleicht brauchen wir dann in Zukunft professionelle Mediatoren im Bereich Online-Bewertungssysteme. Professor Dr. Stefan Sell von der Hochschule Koblenz, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, über die großen wirtschaftlichen Auswirkungen von Online-Bewertungssystemen. Die können uns ja aber auch als Bewertende vor schwierige Situationen stellen, nicht wahr, Frau Linz?
Genau, hast du schon erlebt, habe ich auch erlebt. Ich habe es noch niemandem erzählt, die Geschichte. Darum fühle ich mich ein bisschen schlecht, das ausgerechnet übers Radio jetzt hier zu machen. Aber
wir sind gespannt.
Ja, also ich reise manchmal über Airbnb und da war ich in Sofia, Airbnb, also dieser Vermietungsplattform. Und es war alles super. Also die Wohnung war tippitoppi, der Gastgeber, du siehst, ich werde schon, der Gastgeber war total nett, er hat uns die Koffer hochgetragen, alles war total sauber, er hat uns eine Flasche Wein hingestellt und alles war toll. Aber am zweiten Tag fand ich Kakerlaken. Also zwei.
Ja, aber das kann man doch da einfach in die Bewertung schreiben. Man sagt so, super Wohnung, alles super, aber zwei Kakerlaken.
Genau, und ich dachte mir, wenn ich genau das schreibe, dann war es das für den. Oder hättest du es gemacht?
Ja, natürlich. Also dafür sind doch Bewertungssysteme da.
Ja, aber das kann man doch nicht machen. Zumal der wahrscheinlich gar nichts dafür konnte. Die kam wahrscheinlich irgendwie aus dem Haus, weißt du. Aber da wäre doch nie wieder jemand hingefahren.
Naja, aber es kann doch mal passieren. Kann man doch genauso schreiben.
Nee, die kriegt man ja auch nicht weg, wenn die immer da sind.
Markus. Verstehe. Man hat es als Bewertender also nicht immer einfach.
Man hat es nicht einfach.
Bist du jemals aus dieser Zwickmühle wieder rausgekommen?
Nein, ich habe es verschwiegen. Zumal es gibt, was besonders fies ist, bei Airbnb noch die Möglichkeit, du kannst Nachrichten schreiben, die nur der Empfänger, also nur der Vermieter erhält. Und dann dachte ich, wenn ich das jetzt reinschreibe und die lesen das oder es kommt dann doch irgendwie online richtig, ja, das ist eine Katastrophe. Und ich wollte ihm das nicht antun.
Eine Zwickmühle, aus der man schwer entkommt. Und natürlich die Frage, jetzt wäre es natürlich spannend gewesen, auch den Vermieter hier zu haben. Das können wir leider heute nicht leisten, aber die Frage bleibt natürlich, wie ist es für die, die bewertet werden? Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Restaurantbesitzer. Wir haben da mal unseren Kollegen losgeschickt, Christian Grasse, in die Lavanderia Vecchia von Andreas und Renate Hoffmann.
Ja genau, und das ist ein italienisches Hinterhof-Szene-Restaurant im angesagten Berliner Stadtteil Neukölln. Die Zielgruppe ist urban, digital, bestens vernetzt und meinungsfreudig. Die perfekte Mischung also für einen Restaurantbesuch nach Online-Bewertung.
Früher wurde hier im zweiten Hinterhof allerhand Berufskleidung gewaschen. Heute wird in der rustikalen Fabriketage zwischen Wäscheleinen und alten Küchenmöbeln einfache, aber sehr feine italienische Küche serviert. Die Lavanderia Vecchia ist ein von Kritikern oft gelobtes Szene-Restaurant mit Ecken und Kanten. Ich find's super. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das anders sehen. Im Netz kann jeder zum Restaurant-Kritiker werden.
Der Laden ist überbewertet. Hier wird ein Hype generiert, dem Service und Essen leider nicht gerecht werden. 2 Sterne.
Eine bittere Enttäuschung. Die Bedienung blieb den Abend über konsequent unfreundlich. Die Teller wurden eher über den Tisch geschmissen als gestellt. Bei mir brach sogar eine Ecke heraus. 1 Stern.
Da wird es dann halt immer absurd. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch antworte, wenn nämlich Leute unsachliche Behauptungen schreiben.
Sagt Andreas Hoffmann. Er hat mit seiner Frau Renate vor knapp 5 Jahren den Flair der alten Wäscherei mit einer ländlich-italienischen Küche angereichert. Die streng kuratierte Karte bietet kaum bis keine Auswahl. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Tolle Location mit gut durchdachtem Konzept. 5 Sterne.
Das kommt gut an, manchmal aber auch nicht.
Was für ein Rumgeeier mit dem Espresso, nicht am Tisch, sondern an der Bar. Auch wenn man den gerne zum Nachtisch trinken würde, der Barista ließ sich nicht überzeugen. 3 Sterne.
Diese ganze Diskussion, die sich auch in diesen Bewertungsportalen über unseren etwas rustikalen Service mit der Zuspitzung, dass man Espresso nur an der Bar trinken darf, führt natürlich immer zu tollen Kommentaren. Interessanterweise bei der Kaffeediskussion, die sich am meisten beschweren und wahrscheinlich hinterher nichts schreiben, die bleiben danach immer am längsten an der Bar stehen.
Ich war schon oft mit verschiedenen Freunden da. Ich kann meinen Vorgängern nicht zustimmen und kann 1 Stern oder 2 nicht verstehen. Ich gebe 5 Sterne.
So der schönste Satz, glaube ich, den ich immer da finde, ist, wir sind sauer auf unsere Freunde, dass sie uns so viele Jahre diesen Laden vorenthalten haben und jetzt erst gezeigt haben. Das finde ich immer einen netten Kommentar. Bei den negativen Sachen, das sieht man auch, dass oft Leute negativ schreiben, die dann besonders emotionalisiert sind von dem Abend im Restaurant im negativen Sinne, sich dann extra dort anmelden. Das sieht man ja immer schön, die haben dann im Leben nur ein oder zwei Kritiken geschrieben.
Nie wieder. Da versucht ein Deutscher auf Italienisch zu machen, aber von italienischer Gastfreundschaft, von Mentalität und Herzlichkeit ist nichts zu spüren. Einen Stern.
Mit den Nörglern kann Andreas Hoffmann gut leben. Am besten bei einem frischen Espresso an der Restaurantbar. Ich stehe mit ihm an der Kasse. Der Laden brummt. Der Mittagstisch ist gut besucht. Abends geht's nur mit Reservierung. Was früher Mund-zu-Mund-Propaganda war, spielt sich heute fast ausschließlich im Netz ab, sagt er. Am Kassencomputer zeigt er mir, welchen Einfluss die verschiedenen Webdienste haben.
Guck mal nur auf die letzten 30 Tage, ne? Also, wo kommen die Besucher? Auf der Seite der Lavanderia her. 6.000 über Suchmaschinen. Das nächste ist mit 315 Besuchern ein Artikel über die 15 außergewöhnlichsten Restaurants der Stadt. Facebook 200. Und jetzt kommt die erste Restaurantseite. 131 im Monat. Ne? Das sind also durch 3 sind 4 Besucher am Tag. Also 1% der Webseitenbesucher kommen über Restaurantkritik. Und hier kommt Yelp. 30. Nein, 1 pro Tag.
Die klassischen Bewertungsportale wie Yelp oder TripAdvisor spielen eine kleine Rolle. Suchmaschinen sind weiterhin der größte Treiber. Und Facebook die wichtigste soziale Plattform. 3000 Fans hat die Lavanderia bei dem Social-Media-Riesen. 142 Rezensionen stehen dort, durchschnittlich bewertet mit 4,7 von 5 möglichen Sternen. Das macht Andreas Hoffmann stolz. Er sieht aber auch ein gewisses Risiko bei der großen Rolle, die Facebook mittlerweile spielt. Denn ohne geht's nicht mehr.
Bei Facebook sehe ich auch wirklich die Gefahr, weil die Seite kann ich nicht mehr aufgeben mit den 3000 Freunden. Das ist so ein mächtiges Medium, um Informationen zu verteilen. Aber es sind die einzigen halt, die wirklich diese Macht haben.
Ja, Bewertungen sind also Macht und klar, Macht korrumpiert. Oder so heißt es zumindest. Und wir haben ja gerade im Beitrag von Christian Grasse gehört, was für Anbieter ganz konkrete wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, wird meist von ganz persönlichen Stimmungen oder Motivationen getragen.
Wie ticken wir eigentlich, wenn wir bewerten? Was ist also die Psychologie der Bewertungen? Johannes Schuler beschäftigt sich am Lehrstuhl für Konsumentenpsychologie mit genau dieser Frage. Wir haben ja heute schon gelernt, es braucht 10 positive Bewertungen, um eine einzige negative auszugleichen.
Und deshalb wollten wir von Johannes Schuler wissen, woher das kommt. Warum beeinflussen uns negative Bewertungen eigentlich so viel stärker?
Ja, negative Bewertungen werden wesentlich aversiver aufgenommen als positive Bewertungen. Das heißt, wenn wir uns Bewertungen anschauen, wenn Sie 5, 6 verschiedene Produktbewertungen haben, dann fällt Ihnen diese negative Bewertung einfach viel stärker auf als eine positive Bewertung. Das ist allerdings nicht so, wenn ich mir die aggregierten Bewertungen, wie bei Amazon zum Beispiel, und Sie haben dann 4,5 von 5 Sternen oder sowas, dann haben Konsumenten nicht mehr das Problem, dass sie eben besonders auf diese negativen Bewertungen schauen.
Aber warum fällt eine negative so besonders auf? Weil man da Gefahr wittert vielleicht? Oder was hat das für Gründe?
Aus der Psychologie her würden wir das beantworten mit so einer Loss Aversion. Es geht ja darum, dass Konsumenten Angst haben, wenn sie was kaufen, dass sie irgendwie einen falschen Kauf tätigen könnten. Und wir finden da, wenn Leute besonders präventionsorientiert sind, also wenn sie besonders Verluste vermeiden wollen, dass sie dann eben stärker auf diese negativen Bewertungen achten und weniger auf die positiven Bewertungen. Was wir eigentlich eher untersuchen, ist, ob die Leute, wenn die Leute verschiedene Produkte zur Auswahl haben, was machen die Leute dann? Und dann schauen die Leute eigentlich immer eher auf die am positivsten bewerteten Produkte. Das heißt, sie schauen sich gar nicht die Rezension alleine an, sondern diese aggregierten Rezensionen. Und da finden wir eigentlich, dass die Leute gar nicht so sehr mit den negativen Produkten sich auseinandersetzen, sondern vielmehr mit den positiven Produkten, was ja auch Sinn macht, weil ich will ja ein gutes Produkt kaufen. Warum sollte ich mich dann mit den negativen beschäftigen?
Wie groß ist eigentlich der Einfluss von diesen digitalen Bewertungen auf das Vertrauen in ein Produkt oder eine Dienstleistung?
Das Vertrauen generell ist relativ groß. Das sieht man auch daran, dass die Konsumenten sehr stark diese Konsumentenbewertungen nutzen. Also die Sortierfunktion bei Online-Händlern, die meistgenutzte Sortierfunktion, ist die Sortierfunktion nach den Kundenrezensionen.
Manchmal hat man ja schon ein konkretes Produkt im Kopf, sagt, das will ich mir kaufen, aber ich gucke trotzdem nochmal sicherheitshalber nach. Geht es auch sogar so weit, dass man dann von so einem konkreten Produkt vielleicht wieder abrückt, je nachdem, was man da für Bewertungen gelesen hat?
Das kommt drauf an. Gerade wenn es eine besonders starke Marke ist und Sie wissen schon auf jeden Fall, Sie wollen diese Marke haben, dann kann es dazu führen, dass Sie sich sowieso nur die positiven Rezensionen für diese Marke oder für dieses Produkt anschauen und die negativen ignorieren. Das heißt also, Sie werden sich selektiv die Informationen nur suchen, die eigentlich das bestätigen, was Sie sowieso schon wollen.
Also es hängt von meiner Voreinstellung ab sozusagen.
Ja, aber normalerweise können Sie davon ausgehen, wenn Personen in so ein, bei einem Online-Händler was suchen und Sie schauen sich die Sachen nach den Produktbewertungen an, dass Sie dann sich eben diese besten, die 10 oder 20 besten Produkte anschauen und da noch relativ unvoreingenommen aus diesen 20 Produkten auswählen.
Trotzdem ist es ja so, dass ich die Menschen gar nicht kenne, die da ihre Bewertungen abgeben. Mhm. Vertrauen wir da eigentlich mehr in die Schwarmintelligenz, also in Menschen, die halt in einer anonymen Masse verschwinden, oder dann vielleicht doch eher auf den Tipp eines Freundes? Also welche Rolle spielen denn auch analoge Beziehungen in dieser Bewertung?
Wir schauen auch darauf, wie ähnlich sind uns die Leute, die mir hier diese Tipps geben. Und je ähnlicher eine Person mir ist, desto mehr vertraue ich diesem Urteil auch. Was auch wieder Sinn macht, weil die Person muss ja wissen, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Das bedeutet, im Zweifelsfall wird man wahrscheinlich einem Freund oder dem Urteil eines Freundes noch eher vertrauen als dem Urteil dieser anonymen Masse. Wenn Sie sich überlegen, Sie wollen ein Buch kaufen, dann können Sie auf die Produktrezension vertrauen, auf die Bewertungen, und Sie werden bei den Bestsellern rauskommen. Und das ist vielleicht gar nicht das, was eigentlich für Sie das Beste ist. Oder wenn Sie überlegen, Senioren wollen sich ein Handy kaufen, dann müssten Sie heutzutage, wenn Sie auf die Produktbewertungen schauen, müssten Sie sich ein Smartphone kaufen, was überhaupt nicht das Richtige ist. Also ich muss mir vorher überlegen, wie ähnlich bin ich eigentlich dieser Masse der Produktbewerter.
Aus welcher Motivation heraus geben Menschen eigentlich eine Bewertung ab? Warum beteiligen die sich da?
Eigentlich gibt es zwei Motive, Produktbewertungen abzugeben. Das eine ist dieses rein altruistische, dass ich anderen Konsumenten helfen will. Eine andere Motivation ist, dass ich mich revanchieren will, wenn ich ein Produkt gekauft habe. Wenn ich also besonders zufrieden bin mit meinem Produkt, dann möchte ich vielleicht der Firma oder auch dem Friseur oder wer auch immer der Serviceleistung oder dem Produkt Danke sagen, indem ich hinterlasse ein gutes Review oder eine gute Rezension. Wenn ich aber unzufrieden bin, und da können viele Faktoren eine Rolle spielen, dann revanchieren sich Leute auch und lassen quasi ihren Frust ab, wenn sie so wollen, über ihre Rezension.
Aber inwieweit können solche Bewertungen auch eine wirklich realistische Hilfe sein, wenn man bedenkt, dass ca. 30% davon gefälscht sind?
Gewiss ist heutzutage ein hoher Prozentsatz von Bewertungen gefälscht. Allerdings versuchen die Online-Händler und diese Bewertungsportale auch enorm stark, diese gefälschten Bewertungen rauszufiltern, weil ihr Überleben hängt ja essentiell davon ab, dass die Leute Vertrauen in ihre Produktrezension haben. Und wenn ich in so eine Produktrezension nicht mehr vertrauen kann, dann verliert quasi so ein Online-Händler auch eine gewisse Marktstellung, die er hat.
Johannes Schuler vom Lehrstuhl für Konsumentenpsychologie, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Fazit für mich: analoge Beziehungen können der Schwarmintelligenz trotzen.
Falls Sie das anders sehen oder eine eigene Bewertung abgeben wollen oder weitere Informationen zum Thema haben wollen, die gibt es natürlich unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewertung.
Turns out that the city is evolving, fading blacks and grays to green. And every second you should do your best to stay calm. Don't be scared if you feel weird. You've got five fingers that I'd like to grab with my ones. Hats and hands and skin and cheer. We've been together for as long as we know the sun. Does not cry when salty. Coming out. Are you coming out?
coming out? Oh, are you coming out? Are you coming out? Oh, are you coming out? Coming out, are you coming out?
I'm going out.
Are you coming out? And I know what you mean when you say what you believe. Where we go, why we are alive. Now I know I have looked inside, and I know what you mean when you say.
Wenn die Bandfotos nicht trügen, sind die Mitglieder der australischen Band Tree and Ray ziemlich jung, vermutlich sogar noch im Teenageralter. Die Zeitspanne, die sie mit Till I Die besingen, während hübsch dazu Orgel- und Glockenspiel tönen, wäre dann ja hoffentlich noch erfreulich lang.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Jan Rehm. Hallo.
Hallo.
Hallo, wir schauen zuerst nach Spanien, wo etwas eingetreten ist, das vielleicht auch im deutschen Internet eines Tages Realität werden könnte.
Genau, Google News will dort den Betrieb einstellen wegen eines Gesetzes, das dem deutschen Leistungsschutzrecht ähnelt. Wie waren die Reaktionen?
Ja, die pendelten zwischen Erstaunen und, oh Gott, großes Drama. Und die Nachrichten im Netz haben das Ganze so anmoderiert.
Google said in a blog post last night that it plans to close Google News in Spain.
Google is shutting down their news.
Компания Google объявила, что закроет.
Google is shutting down its Spanish news website next week.
Google and European lawmakers tend to stir up a lot of drama.
Ja, großes Drama also in Spanien, denn dort tritt jetzt ein Gesetz in Kraft, besser gesagt ab Anfang kommenden Jahres, das unserem Leistungsschutzrecht für Presseverleger, wie es in Gänze heißt, ja, sehr ähnelt, und das Ganze soll verlegerische Leistungen im Internet schützen. Heißt also so viel wie Suchmaschinen oder andere Webseitenbetreiber, die sollen zahlen, sobald sie Presseerzeugnisse wie Nachrichten, Texte, ja, zu gewerblichen Texten irgendwie zeigen. Daher, wenn ich also einen Blog habe und dort Werbung habe und dann auch noch einen Ausschnitt aus einem Text veröffentliche, dann muss ich zahlen. Das Gesetz in Spanien ist noch viel, viel rigider, denn da ist das Ganze schon ab der Überschrift und ab dem ersten Wort fällig. Also das heißt, da kann ich nichts veröffentlichen, ohne zahlen zu müssen. Und ich kann auch nicht mal wie in Deutschland sagen, ich möchte das Ganze nicht als Presseverlag. Ja, deswegen, Google zieht die Konsequenz ab. Kommenden Dienstag gibt es also keine Google News mehr in Spanien. Und die Verleger dort fangen jetzt schon an, nach dem Staat zu rufen, oh Gott, Google News, das bringt uns doch so viel Klicks.
Auch das also wie in Deutschland. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Wir bleiben aber bei eigenartigen Gesetzen und wechseln von den Medien zur IT-Sicherheit. Die soll mithilfe eines neuen Gesetzes jetzt in Deutschland, dem IT-Sicherheitsgesetz, verbessert werden.
Ja, und das soll jetzt zur ersten Lesung vom Bundestag vorgelegt werden. Den Stand bis jetzt eine Diskussion um die Vorratsspeicherung im Weg. Genau so war es. Und wie ist die ausgegangen, Jan?
Ja, das Hindernis Vorratsdatenspeicherung, das ist erstmal weg. Hier haben sich Innenminister Thomas de Maizière von der CDU und Justizminister Heiko Maas von der SPD geeinigt. Und sie haben sich darauf geeinigt, dass es keine Vorratsdatenspeicherung mit dem IT-Sicherheitsgesetz geben soll. Das war lange so strittig. Dabei sollten allerlei Nutzungsdaten für bis zu 6 Monate aufbewahrt werden.
Rhetorische Frage, deren Antwort ich mir schon vorstellen kann. Ist die Vorratsdatenspeicherung damit nun endlich vom Tisch?
Ich sag mal jein, denn gerade die Strafverfolgung, die setzt natürlich weiterhin auf die Vorratsdatenspeicherung. Das hat sich auch die Woche in der Nähe von Kiel gezeigt. Dort hat das dortige Landeskriminalamt eine Veranstaltung gehabt mit unter anderem Ex-BKA-Chef Zierke. Und der hat dann gesagt, das Vertrauen in und ums Internet, das könne nur erhalten werden, wenn es sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung gibt. André Meister von Netzpolitik.org sieht das natürlich ganz anders.
Die CDU, der Bund Deutscher Kriminalbeamte und das BKA werden auch nie müde zu betonen, wie wichtig das doch wäre. Sie betonen immer, dass Vorratsdatenspeicherung nützlich ist. Das bestreitet auch niemand. Das Problem ist nur, Gesetze dürfen nicht gemacht werden, weil das nützlich ist, sondern es muss notwendig und verhältnismäßig sein, und gegen beides verstößt die anlasslose Massenüberwachung von Telekommunikationsdaten. Deswegen darf es keine Vorratsdatenspeicherung geben.
Ganz genau. André Meister war diese Woche auch in Brüssel, und auch dort geht es immer wieder um die Vorratsdatenspeicherung. Ihm kam dort zu Ohren, dass diese Vorratsdatenspeicherung ja eigentlich schon beschlossene Sache sei.
Da hieß es dann, ja, es geht gar nicht mehr um das Ob, nur noch um das Wie. Nachdem wir das dann auf Netzpolitik.org berichtet haben, sind die ziemlich schnell zurückgerudert und haben gemeint, haben wir gar nicht so gemeint, wir denken noch weiter drüber nach.
Ja, also Obwohl also die Gerichtsurteile bisher ja relativ eindeutig Nein zur Vorratsdatenspeicherung bzw. deren Auslegung sagen, bleibt es wohl erstmal beim Vorratsdatenspeicherung. Ja, nein, vielleicht.
Wir bleiben bei Datenströmen, kommen aber zu erfreulicheren Datenströmen und die Freude wird noch größer.
Tatsächlich im wörtlichen Sinne. Das Streaming-Angebot von Amazon liefert jetzt Filme auch in 4K aus. Was bedeutet das ganz genau und trifft das aufs ganze Angebot zu?
Also ganz genau bedeutet das, dass Amazon in den USA angefangen hat, erste Serien und Filme in diesem ultra hochauflösenden 4K-Format über das Netz auszuliefern. Das heißt, das Ganze ist ultra knackig, also vierfache Auflösung von HD. Und Amazon ist damit zweiter bzw. dritter Anbieter nach Netflix und YouTube. Das Ganze sieht schärfer also aus und es gibt erste Filme von der BBC zu sehen oder auch von Sony Pictures und einiges selbstproduzierte Material von Amazon selbst. Allerdings nur erstmal in den USA, dann auch nur auf Amazon Prime und natürlich nur auf Fernsehern, die diesen Online-Abruf ja überhaupt erlauben.
Vielen Dank, Jan Rehm, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Über 10.000 Mal wurde dieses Stück auf Soundcloud angehört. Livo aus Dresden ist das mit Seaside.
Breitbandbesprechung.
Dass Edward Snowden in Deutschland vor dem NSA-Untersuchungsausschuss befragt werden könnte, ist in dieser Woche einmal mehr in weite Ferne gerückt. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage der Opposition zurückgewiesen, mit der die Vernehmung Snowdens in Deutschland erzwungen werden sollte.
Aber man hat den Eindruck, auch so scheint es nicht so richtig voranzugehen im Untersuchungsausschuss, der ja eingesetzt worden ist, um über Ausmaß und Hintergründe der Ausspähungen durch ausländische Geheimdienste in Deutschland aufzuklären. Zum Beispiel wurde in dieser Woche auch bekannt, dass die Bundesregierung sich verweigert, dem Ausschuss zu sagen, welche konkreten Vorwürfe die USA dem Whistleblower Snowden machen.
Was ist da los eigentlich? Darüber wollen wir jetzt mit Anne Roth reden. Sie ist für die Linken Abgeordnete Martina Renner, Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss, Netzaktivistin und jetzt hier im Studio. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Hallo. Der wichtigste Kronzeuge Edward Snowden ist noch immer nicht gehört worden und durch das aktuelle Urteil wird das auch noch unwahrscheinlicher. Die Bundesregierung sagt ja auch, dass Snowden persönlich nichts zur Aufklärung beitragen kann. Halten Sie diese Argumentation für schlüssig?
Nee, natürlich nicht. Also das ist ja ziemlich offensichtlicher Quatsch, dass derjenige, der das alles aufgedeckt hat und der die Dokumente am besten kennt und auch die meiste Innenansicht hat, dazu nichts beitragen könnte. Das gehört mit zur Taktik der Bundesregierung, die Arbeit des Ausschusses zu verhindern, soweit sie kann. Und wir versuchen halt irgendwie Snowden hierher zu kriegen. Das ist jetzt mit diesem letzten Entscheid vom Bundesverfassungsgericht nicht einfacher geworden. Aber wir haben auch nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt alles richtig fluffig wird. Also das ist viel Arbeit, aber wir versuchen es weiter.
Es gibt diesen Untersuchungsausschuss seit 9 Monaten und das mit Snowden ist nicht das Einzige, was schleppend läuft. Bringt das überhaupt irgendwas oder geht da eigentlich nichts voran?
Also ich finde das ganz interessant, wenn ich mich mit Leuten über ihren Eindruck über den Ausschuss unterhalte. Die einen meinen, wow, ihr habt ja schon total viel rausgekriegt angesichts dieser schwierigen Bedingungen, und die anderen eben so wie jetzt gerade schon, da bringt gar nichts und irgendwie, was soll das überhaupt, und kein Mensch interessiert sich mehr für das Thema. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, und ich bin tatsächlich auch so ein bisschen Anhängerin von beidem. Ich finde total beachtlich, wie viel da schon zutage gekommen ist angesichts der Tatsache, dass wir letztlich davon abhängig sind, dass wir nur das rauskriegen können, was die Dienste und die Bundesregierung uns geben. Also wir können ja nichts anderes machen, als zu sagen, wir beantragen Dokumente, wir wollen bestimmte Zeugen hören, und dann entscheiden die, was sie uns letztlich geben. Und die Zeugen haben Aussagegenehmigungen, die wahnsinnig eingeschränkt sind, und davon darf dann auch noch vieles nicht öffentlich verhandelt werden. Und das, was nicht öffentlich verhandelt wird, das wird auch nie der Öffentlichkeit bekannt werden. Also auch diese geheimen Dokumente, wir werden irgendwann einen Abschlussbericht schreiben, da darf nur das drinstehen, was öffentlich besprochen worden ist, und das ist ja nur ein kleiner Teil von allem. Angesichts dieser wirklich schwierigen Bedingungen, finde ich, haben wir schon eine ganze Menge rausgekriegt, und ich glaube, das wird auch im Nachhinein einiges ändern müssen oder wird so ein bisschen die gesamte Situation des BND in Deutschland verändern. Aber auf der anderen Seite, der große Durchbruch ist es nicht, und der ist angesichts dieser Bedingungen auch die Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss einfach. Wir können ja nicht einfach machen, was wir wollen. Wir haben 2 von den 8 Abgeordneten in der Opposition, also eine Linke, ein Grüner. Und sind immer wieder von dieser Mehrheit ausgesetzt, die versucht, möglichst viel zu verhindern an dem, was da an Aufklärung möglich wäre. Das ist schwierig.
Wir wissen natürlich nicht, was Sie alles sagen dürfen, aber wir können es ja mal versuchen. Also ist mittlerweile dank der Arbeit des Ausschusses bekannt, wie viele Kommunikationsdaten aus Deutschland ungefiltert an die NSA geflossen sind?
Also laut den Aussagen, die wir in den öffentlichen Sitzungen bisher verhandelt haben, und dem, was in den nicht geheimen Unterlagen zu sehen ist, sind ja überhaupt keine Kommunikationsdaten ungefiltert an die Dienste geflossen. Nichts anderes kann ich dazu jetzt sagen. Ich bin so ein bisschen noch in der komfortablen Situation, dass ich immer noch nicht die sicherheitsüberprüft bin. Das heißt, ich habe gar keinen Zugang zu diesen geheimen Akten. Ich kann jetzt also gar nichts aus den streng geheimen Sachen verraten, was es für mich etwas einfacher macht als für die meisten meiner Kollegen, die sich in dieser Zwickmühle befinden. Und das finde ich, das zeigt sehr schön diesen irren Widerspruch, diesen sehr nackten Kaiser, der da gerade im Raum steht, dass einerseits die Regierung, der BND in den öffentlichen Sitzungen, also die Beamten, die da sitzen, die sagen ja immer, wir haben uns immer an Recht und Gesetz gehalten, alles total korrekt, nichts ist ungefiltert, wir haben alles zurückgehalten, und auf der anderen Seite guckst du dir die Snowden-Dokumente an und die Berichterstattung, die ja teilweise sich auch auf geheime Unterlagen bezieht, und denkst, das passt überhaupt nicht zusammen, irgendwas stimmt da nicht.
Aber Sie haben ja vorhin auch gesagt, es gibt tatsächlich auch sozusagen Ergebnisse, die da vorkommen. Gab es etwas, was Sie wirklich überrascht hat, wo Sie dachten, aha, das habe ich jetzt hier im Untersuchungsausschuss gelernt?
Klar, es gibt so diesen Strauß von eigenartigen Theorien, die da zutage getreten sind. Also die sogenannte Weltraumtheorie beispielsweise, dass der BND-Chef der Meinung ist, dass Daten, die an Satelliten abgefasst werden und dann in Deutschland beispielsweise in Bad Aibling, also der Satellitenaufklärungsstation in Bayern, verarbeitet werden, dass die nicht dem BND-Gesetz unterliegen, weil die ja im Weltraum und nicht auf deutschem Boden erfasst wurden. Das ist schon ziemlich absurd und ziemlich offensichtlich rechtswidrig, aber selbst der BND-Präsident ist dieser Meinung, dass das mal offen rausgekommen ist, ist schon ziemlich erstaunlich. Andere BND-Mitarbeiter haben uns erklärt, Metadaten wären keine Personendaten. Das ist totaler Blödsinn. Also selbst Keith Alexander, NSA-Chef, sagt, wir töten Menschen auf der Basis von Metadaten. Und wenn jetzt der BND sagt, all unsere Kontrollmechanismen gelten dafür gar nicht, dann sagt er relativ deutlich, dass da bestimmte Kontrollmechanismen und deutsche Gesetze überhaupt gar nicht angewendet werden, die aber angewendet werden müssten.
Können wir denn davon ausgehen, dass aufgrund dieser Erkenntnisse, die Sie jetzt gerade schildern, sich das ändern wird, dass man dann sich vielleicht doch an dieses Gesetz halten wird, an die Gesetze halten wird?
Ich wünsche mir das. Ich bin aber sehr skeptisch angesichts der Mehrheitsverhältnisse, die wir haben. Wir haben eine große Koalition, die da die SPD eiert ziemlich rum. Die CDU sieht als ihren Auftrag im Ausschuss festzuhalten und zu ermitteln, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist. Das ist ihr erklärtes Ziel. Das sagt ihr eigener Obmann Kiesewetter immer wieder. Die SPD, wie gesagt, eiert rum und angesichts einem Mehrheitsverhältnis von 80-20% wird sich im Bundestag, der diese Gesetze ändern müsste, in diesem Bundestag, glaube ich, nicht viel ändern. Es sei denn, es gäbe sehr viel mehr öffentlichen Druck, den können wir nicht machen. Und es wäre natürlich schön, wenn es den gäbe.
Aber glauben Sie, dass der Ausschuss seine Funktion erfüllen kann angesichts der Umstände, die Sie beschreiben?
Ich glaube, der Ausschuss alleine kann die politische Situation nicht ändern. Der kann aufklären, der kann viel zutage fördern. Das tun wir auch und ich finde, da haben wir relativ viel schon geschafft und wir werden natürlich auch noch sehr viel mehr tun in den nächsten 2,5 Jahren. Aber alleine können wir das nicht.
Die Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss ist schwierig, aber nicht ganz ergebnislos, kann man vielleicht zusammenfassen, und angewiesen auch auf die öffentliche Meinung, den öffentlichen Druck. Die Netzaktivistin Anne Roth, Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss, war bei uns im Studio. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Postrock aus der Toskana, I've Been Here Before heißt die Band und Jupiter heißt der Song, den wir gehört haben.
In dieser Woche ist der Deutsch-Amerikaner Ralf Baer im Alter von 92 Jahren gestorben. 1968 hat er die erste Spielekonsole überhaupt entwickelt.
Doch Baer war nicht nur ein großartiger Erfinder, sondern hat auch seine Arbeit rund um die Videospiele akribisch dokumentiert.
I've taken care of making sure that all the important video game documentation for how it all started is in the public domain. It can be accessed by any researcher anytime 100 years from now if they want to.
Er hat also alles dokumentiert, und hat es sozusagen auch so zur Verfügung gestellt, dass man es öffentlich zugreifen kann. Und dadurch können wir noch heute auf das Erbe eines der einflussreichsten Spieleentwickler aller Zeiten zurückgreifen und sehen, wie es damals war.
Und jetzt schauen wir aber, wie es heute ist, nämlich wie Spiele heute aussehen und was sie mit uns machen. Zum Beispiel das Global-Strategie-Computerspiel Civilization. Das wurde in verschiedenen Versionen weltweit über 8 Millionen Mal verkauft. Markus, Ich vermute mal, ich frage mal so, du hast es sicher auch.
Ich habe es sicher auch, genau. Ich habe es auch testen dürfen. Und es ist auch tatsächlich ganz spannend, ja.
Eine Version des Spiels Civilization Beyond Earth ist Ende Oktober erschienen. In dieser Woche gab es ein Update.
Das stimmt. Seitdem sozusagen können es auch alle spielen. Das ist mittlerweile auch für Macs entschieden. Und man kann sich das vielleicht ganz kurz zur Erklärung so vorstellen. Es ist wie eine Modelleisenbahnwelt, die man hat. Und darin muss man macht so eine Art Güterversorgungsverwaltung. Man muss also gucken, welche Dinge werden produziert. Also Kartoffeln oder Kultur, das sind alles nur Zahlenwerte. Und es geht letztendlich darum, einen ganzen Planeten zu erobern durch sein Imperium. Und das kann man friedlich versuchen. Das geht aber auch, und das machen die meisten, mit Gewalt.
Und hat man irgendwann gewonnen, wenn man also die ganze Erde...
Man hat gewonnen, wenn der ganze Planet, das spielt ja im Weltraum sozusagen, wenn der ganze Planet... kolonisiert ist. Und ob der dann vom eigenen Reich kolonisiert ist oder einem Verbund friedlicher Staaten, nun ja, das kann man halt ausprobieren.
Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, es gibt Menschen, die lässt dieses Spiel zum großen Diktator mutieren, zum Kriegstreiber, und selbst überzeugte Pazifisten können also so einer Mutation unterliegen. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das gut nachvollziehen, weil man versucht, friedlich zu spielen, und dann stellt man aber fest, jetzt habe ich aber die ganzen Mittel und die ganzen Armeen, eigentlich könnte ich doch mal. Und deswegen war ich nicht überrascht, dass es unserem Autor Christian Schiffer genauso ergangen ist.
Jetzt blicken wir zum ersten Mal auf unsere neue Welt.
Um einen Neubeginn für die Menschheit geht es also bei Civilization Beyond Earth. Und eigentlich ist das genau mein Ding. Denn wer wäre eher dazu geeignet, die Zivilisation zu neuen Ufern zu führen als ich? Ich, der Humanist, ich, der Politikwissenschaftler, ich habe Kant gelesen, ich habe für Orang-Utans unterschrieben, ich bin sowieso grundsätzlich für Umweltschutz, aber gegen Krieg, außer manchmal, und muss mich nicht schämen für mein polizeiliches Führungszeugnis. Das Problem ist nur, sobald ich Civilization spiele, werde ich zu einer Art Hitler. Die computergesteuerten Führer der anderen Zivilisationen wissen davon natürlich nichts und begrüßen mich freundlich. Da ist zum Beispiel Elodie, Präsidentin von Frankreich-Iberien.
Venez, mettez-vous à l'aise. Franco-Iberia vous accueille chaleureusement.
Außerdem General Kozlov von der Slawischen Föderation.
Sputnik, Slavenska Federacja pozdrawiaje tibia.
Und last but not least Reinaldo Bolivar de Alencar Araripe, Anführer der Brasilianer.
El pueblo unido de Sudamérica le da la bienvenida.
Ich grüße freundlich zurück, schließe Kooperationsabkommen und Handelsverträge, vereinbare offene Grenzen. Kommt an meine Brust, ihr Völker, die ihr mit mir diesen unwirtlichen Himmelskörper zu einem pittoresken Wellnessplaneten formen möchtet. So nett und so friedlich geht das, Runde um Runde. Denn Frieden bringt Stabilität, Stabilität bringt Geld, Geld bringt Infrastruktur, Infrastruktur bringt Technologie, Technologie bringt Stabilität, Stabilität bringt Geld, Geld bringt Waffen, Technologie bringt bessere Waffen. Um es kurz zu machen, auch wenn alles so harmonisch lieblich begonnen hat, irgendwann mache ich alle platt. Erst erkläre ich Elodie den Krieg, der Präsidentin von Frankreich-Iberien.
Ridicule, vous n'avez rien appris. Nada.
Dann General Kozlov von der Slawischen Föderation.
Давайте охраним нашу землю, не будем ей нищить.
Und last but not least Reinaldo Bolivar de Alencar Araripe, Anführer der Brasilianer.
Nosotros no equamos. La victoria será nossa.
Noch ein paar Runden mehr und der Planet schaut aus wie Sau. Meine Leviathan-Panzer haben blühende Städte in rauchende Ruinen verwandelt. Fabrikanlagen, Bewässerungssysteme und der ganze andere Scheiß liegt in Trümmern. Ich finde es super. Seit 1991 geht das jetzt so. So lange spiele ich Civilization schon. Damals gab es nur zwei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Raumschiff bauen oder andere Zivilisationen plattmachen. Ich entschied mich fürs Plattmachen. Später konnte man gewinnen, indem man UN-Generalsekretär wird oder ein tolles Kunstmonument baut. Ich entschied mich fürs Plattmachen. In Civilization Beyond Earth kann man das Spiel gewinnen, indem man den Planeten zu einem irdischen Garten Eden umbaut. Aber natürlich kann man auch einfach alle platt machen. Warum ich das tue? Ich fürchte, ich habe mich daran gewöhnt, Civilization auf die immer gleiche Art zu spielen. So wie andere Dateien immer auf dem Desktop speichern, kann ich mir halt nicht abgewöhnen, mich in Civilization wie Hitler aufzuführen. That simple. Wie man sieht, selbstkritisch bin ich auch. Und deswegen wäre ich eigentlich genau der Richtige, um die Menschheit zu neuen Ufern zu führen. Eigentlich.
Christian Schiffer über seine Erfahrungen mit dem Spiel Civilization. Und Christian Schiffer wird am 27. Dezember in 14 Tagen an dieser Stelle über Krieg und Frieden im Computerspiel eine ganze Stunde lang reflektieren.
Wir verabschieden uns für heute von Breitband. Nach uns, nach den Nachrichten, kommt Rang 1 mit dem Theaterstück Die lächerliche Finsternis, das eigentlich ein Hörspiel ist, aber jetzt die Bühnen in Berlin, Wien und Essen erobert.
Jetzt aber erst nochmal Musik. Safe Return heißt das Stück von Feki aus Brisbane. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.